Psalm 148. Noch einmal mit Halleluja geht's los. Und ja, das Buch der Psalmen geht dem Ende entgegen. Und je näher wir dem Ende kommen, desto mehr wird gelobt und gepriesen. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament das Wort Halleluja, wie gesagt, ist ja eigentlich ein Wort, was auch eine Bedeutung hat. Es ist ja nicht nur einfach irgendwie so ein Wort, was einfach nur irgendwie so einen Sound hat, so, ne? sondern es hat eine Bedeutung. Es ist hebräisch und es sind eigentlich zwei Worte. Preist den Herrn, preist Jah, den Gott Israels. Aber dieses Wort ist, oder diese Zusammenstellung ist tatsächlich als ein Ruf, wie er hier in dem Psalmen auch immer wieder vorkommt, besonders hier am Ende des Psalmbuches, ist ein Ruf, der in der Gemeinde, die Gemeinde gerufen, gesungen hat und der auch in anderen Sprachen so ausgesprochen gesungen wird. Das heißt, wenn wir uns treffen mit Christen aus allen möglichen Völkern und Nationen, dann werden wir zusammen Halleluja singen und jeder wird wissen, was damit gemeint ist. Wir werden mit einer Stimme, mit einem Wort gemeinsam unseren Herrn preisen. Und das sehen wir in Offenbarung 19. Lass uns das mal kurz aufschlagen. Und wir werden sehen an diesen letzten Psalmen, dass das Ende des Psalmbuches, es hat tatsächlich auch etwas mit dem Ende zu tun. Mit dem Reich Gottes, mit der Erfüllung des Reiches Gottes. Offenbarung 19 finden wir dreimal das Wort Halleluja. Und es ist eben nicht ins Griechische übersetzt worden. Das Neue Testament ist im Griechisch geschrieben. Es wurde nicht übersetzt. Und das griechische Wort für Preisen verwendet hier, sondern es wurde einfach das hebräische Wort oder die hebräischen Worte wurden hier einfach verwendet. Und damit bezieht sich dieses Wort ganz klar oder hier an dieser Stelle bezieht sich Jesus, das, was er Johannes hier zeigt, macht uns deutlich, das hat einen Zusammenhang hier, die letzten Halleluja-Psalmen mit dem, was wir hier lesen. Und in Kapitel 19 steht, nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprachen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die er ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner und sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich bekleide in feine Leinwand glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Der Tag kommt, wo Jesus uns versammeln wird. Und wo wir das große Halleluja hören werden. Wo wir selbst mit einstimmen werden. Und Jesus lässt uns sagen durch Johannes, glückselig, der du eingeladen bist. Und das ist so, wir singen heute schon, wir können mit Freude singen. Und dennoch, irgendwie ist es immer wieder auch getrübt, oder? Unsere Freude, wir sind immer auch hin und her gerissen. Es ist auch manchmal schwer. Das Leben hier auf der Erde ist schwierig. Und wir sind hin und her gerissen. Mal geht es uns gut, mal geht es uns nicht so gut. Unsere Freude ist immer auch ein Stück weit getrübt durch das Leiden, durch das wir hindurchgehen, durch das diese Welt hindurchgeht. Das lässt uns nicht unberührt, weil die Liebe Gottes in uns ausgegossen ist, lässt uns das Leiden dieser Welt nicht kalt. Lässt uns das Elend dieser Welt, dieser gefallenen Schöpfung nicht kalt. Und dennoch lehrt uns der Geist Gottes zu rufen, Halleluja! Lehrt uns der Geist Gottes, uns zu freuen. Ja, Jesus sagt, glückselig seid ihr, die ihr trauert, denn ihr werdet getröstet werden. Und so ist dieser Ruf des Geistes Gottes immer wieder ein Ruf an unser Herz. Freu dich über deinen Gott. Preise ihn, lobe ihn. Ob du auch down bist, auch wenn du traurig bist, auch wenn du entmutigt bist, lobe deinen Gott. Freu dich. Es wird sich erfüllen. Das Wort Gottes wird sich erfüllen. Die Verheißung wird eintreten. Das Hochzeitsmahl des Lammes, es kommt. Und du bist eingeladen. Du darfst daran teilhaben. Du darfst dich mit an den Tisch setzen. Wir werden wieder eine Hochzeit dieses Jahr feiern. Im Juli geht es wieder los. Ja? Was? Und im Oktober auch eine. Und, weiß ich nicht, ob noch eine kommt, mal sehen. Wer weiß das schon. Vielleicht können wir die Hochzeit noch gar nicht feiern, weil Jesus vorher die Gemeinde entrückt, damit wir die Hochzeit aller Hochzeiten feiern können. Dann würden die Hochzeiten ganz egal sein. Dann lasst die Leute, die hier geblieben sind, die Hochzeit feiern. Auf dieser Erde. Sie werden kein Hochzeitspaar vorfinden. Die werden mit bei der großen Hochzeitsfeier sein. Wir wollen uns freuen. Wir wollen uns freuen in ihm. Und nur in ihm können wir uns freuen. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir alles. Und ihm schenkt uns Gott alles. Er sagt, alles was mein ist, ist dein. In Jesus hast du alles, bist du reich beschenkt. Auch wenn du arm bist auf dieser Erde, auch wenn du schwach bist, auch wenn du krank bist, auch wenn du alleine bist. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Und im Leiden ruft der Geist Gottes dir zu, freue dich. Halleluja. Lob den Herrn. Lass uns im Psalm 148 gehen jetzt hier. Und Psalm 148 schenkt uns einen Ausblick auf den Tag, den Jesus uns beschreibt in Offenbarung 5, Vers 13, durch die Vision, die er Johannes gegeben hat. Johannes beschreibt uns, dass alle im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, alle lebendigen Wesen, alles, was lebt, alles, was geschaffen ist, Gott und dem Lamm die Ehre gibt. Und diese Vision, die ist hier schon im Psalm 148 in Form eines Liedes dargestellt. Und zwar beinhaltet dieses Lied hier zwei Strophen. Es fängt an mit dem Lobpreis im Himmel. Halleluja, lob den Herrn vom Himmel her. Und es ist das ganze Lied über, geht es eigentlich darum, dass alle möglichen Wesen aufgerufen werden. Alles Geschaffene wird aufgerufen, Gott die Ehre zu geben. Warum ist das überhaupt notwendig? Das hat was mit unserem Fall zu tun, mit dem Sündenfall. Durch den Sündenfall sind wir Menschen, haben wir uns abgewendet, abgekehrt von Gott und geben ihm nicht die Ehre. Das ist das, was Römer 1 sagt, als die entscheidende Sünde. Wir sind nicht bereit als Menschen, Gott die Ehre zu geben. Wir loben und preisen ihn nicht. Wir sind ihm nicht gehorsam. Wir geben ihm nicht die Ehre. Und damit haben wir die ganze Schöpfung in die Vergänglichkeit hineingerissen. Und so erschallt hier das Loblied durch den Geist Gottes an die ganze Schöpfung, an alles, was lebt. Kommt, kehrt um und gebt Gott die Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Deswegen, lobt den Herrn vom Himmel her. Lobt ihn in den Höhen. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Heerscharen. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Und das haben wir doch letztes Mal uns lang und breit nochmal angeguckt. Wie großartig das Universum ist. Wie viele Sterne es gibt. Und wie alles in wunderbaren Ordnungen gefasst ist. Und alles soll Gott verherrlichen. Lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel, und ihr Wasser, die oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Und das ist das, was uns dazu treiben soll, was die ganze Schöpfung dazu treiben soll, Gott zu loben und zu preisen. Weil wir sind, weil er es gesagt hat, weil er es wollte, bist du da. Weil er es wollte, ist alles, was da ist, da. Ihm gebührt die Ehre dafür. Ohne ihn ist nichts. Ohne das, was er gesagt hat, ist nichts. Und deswegen ist es verwunderlich, weil wir als Christen oft sehr stark und gerade wir Jesus-Freaks, ne? Wir loben und preisen Gott, wir preisen Jesus für das, was er für uns getan hat am Kreuz. Und das ist auch wunderbar und herrlich. Und das ist auch, klar, das Zentrum unseres Glaubens. Er ist für unsere Sünde gestorben und er ist auferstanden und lebt. Und durch ihn sind wir zurückgekehrt, sind wir nach Hause gekommen, sind wir Kinder Gottes geworden. Aber das Neue Testament spricht auch davon und auch in Offenbarung wird uns das gezeigt. Der Lobpreis im Himmel, Offenbarung 4 und 5. Ja, es steht auch sehr stark im Mittelpunkt, dass Gott der Schöpfer ist. Ihm gilt alle Ehre, ihm gebührt alle Ehre, weil er uns geschaffen und weil er alles gemacht hat. Und er hat es eben so gemacht, er hat uns und auch die ganze Schöpfung so gemacht, dass selbst da, wo wir uns abgekehrt haben, wo wir alles in den Untergang gerissen haben, wo wir alles zerstört haben. Er hat es so geschaffen, dass durch sein Eingreifen, durch sein wunderbares, erlösendes Werk am Kreuz, dass alles wieder hergestellt wird. Dass alles im Himmel und auf Erden seinem ewigen Willen untergeordnet ist. Nämlich in Herrlichkeit und Lobpreis und Anbetung, in einer großartigen Einheit. Wie gesagt, wir sehen das, wenn wir die Naturgesetze betrachten, wenn wir sehen, wie wunderbar das eingerichtet ist, unser Sonnensystem jetzt, unsere Planeten und wie das alles miteinander harmoniert, wie das alles in Einklang gebracht ist, wie das alles in einem Gleichgewicht besteht. Wie alles zusammenhängt. Na, wenn der Mond nicht in dieser Art und Weise, wie er um die Erde kreist, kreisen würde, dann würde alles hier durcheinander kommen. Es ist alles wohl eingerichtet. Und so will Gott, dass seine ganze Schöpfung und auch wir Menschen, und dazu kommen wir gleich noch, nicht nur das, was im Himmel ist, nicht nur die geistliche Realität, die geistliche Welt, die ja auch in Unordnung geraten ist, auch sie soll in Ordnung gebracht werden, sodass jedes Knie sich beuge von dem, was im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist. So sagt es Philippa, so sagt es Paulus in Philippa 2, Vers 10. Ausgehend aber auch von Jesaja 45, 23. Alles soll geordnet wiederhergestellt werden, in Ordnung gebracht werden. Und dass Gott noch sich Zeit lässt, dass Gott noch nicht es getan hat, das ist seine Gnade, denn er möchte nicht, dass einer verloren geht. Er möchte die Menschen erreichen, er möchte, dass die Menschen, die er auf besondere Weise geschaffen hat, mit denen er einen besonderen Plan hat, er möchte nicht, dass diese, die sich so heftig gegen ihren Schöpfer stellen, dass sie verloren gehen. Er möchte sie zurückbringen, und das schafft er nur, oder das funktioniert nur auf diesem Weg der Geduld und Gnade und Barmherzigkeit. Und das dauert. Aber es kommt der Tag, wo er sein Ziel erreicht hat. Und wo dies geschieht, wo das hier im Psalm 148 Wahrheit wird. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Lobt den Herrn von der Erde. Hier die zweite Strophe. Es geht auf die Erde hinab. Lobt den Herrn von der Erde her. Ihr Wasserungeheuer und aller Urfluten. Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern. Das Wild und alles Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel. So eine unglaublich reichhaltige Schöpfung, so vieles Verschiedenes. Und jetzt gerade im Frühling ist es doch so wunderschön, das alles zu sehen. Und ja, zu sehen, wie alles ihn preist, wie alles ihn lobt. Ja. Allein morgens, ja, kurz vor dem Sonnenaufgang, mal das Fenster aufzumachen. Ne, wirst du vielleicht morgens wach, musst irgendwie mal aufs Klo, ne, so geht es mir jedenfalls. Ne. Und dann merkst du, irgendwie draußen ist irgendwas los, ne? Und dann machst du irgendwie das Fenster auf und dann von allen Seiten, überall her, ein Lärm, aber ein schöner Lärm. Es ist ja nicht dieser Lärm, den wir Menschen verursachen. Ne? Dieses Gequietsche und Gekreische und Gedröhne von den Autos und all das. Ne? Sondern es ist herrlicher Gesang, wunderbarer Gesang. Und plötzlich, nach dem Winter, ne, nachdem das so lange so still war, ne, scheint die Sonne geht auf. Die Sonne wird wärmer. Die Pflanzen kommen raus aus der Erde. Ein wunderbares, herrliches Zeugnis, was Gott uns gegeben hat. Jedes Jahr gibt er uns dieses Zeugnis von dem, dass ja, der Tag kommt. Der Tag kommt, wo wir alle jubeln werden. Wo wir alle Gott loben und preisen werden, nicht nur die Vögel. Vers 11, Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde, junge Männer und auch Jungfrauen, Alte samt den Jungen. Keiner wird ausgenommen. Alle Menschen werden hier hineingenommen. Alle Menschen sind dabei. Die Mächtigen dieser Erde, ja, sie kommen jetzt hier nach Hannover wieder. Ne? Die mächtigsten Männer kommen hierher, und was wird nicht alles vorbereitet und wie intensiv werden sie gesichert und welche Wellen schlägt das alles, und ja, diese Könige der Erde, sie werden sich beugen müssen. Auch diejenigen, die so darauf bedacht sind, dass ihre Ehre nicht angetastet wird. Das hat mich beschäftigt am Freitag. Ich habe irgendwie musste über unseren König nachdenken. Den König der Könige, den Herrn der Herren. Wie haben wir Menschen ihn beleidigt? Wie haben wir ihn seine Ehre in den Dreck gezogen? Ich habe mir diese ganze Passionsgeschichte nochmal angeguckt und wie grausam, wie furchtbar Menschen Jesus behandelt haben. Wie sie nicht nur eine Karikatur gezeichnet haben von ihm, sondern aus ihm eine Karikatur gemacht haben. Mit der Dornenkrone, mit dem Purpurmantel. Gegrüßet seist du, König. Geschlagen ins Angesicht, ihm die Augen verbunden und gesagt, du bist doch ein Prophet, weissage uns. Angespuckt. Nicht nur einmal. Und dann am Kreuz ausgezogen, nackt ausgezogen. Die Arme auseinandergerissen. Aufgehängt für alle zum Spott. Und dann, wie sie vorbeigezogen sind und ihn verspottet haben. Du bist doch der König. Dann komm doch herab vom Kreuz. Dann glauben wir dir. Andern hast du geholfen. Jetzt hilf dir doch mal selber. Einen Menschen so heftig zu demütigen. Und nicht nur einen Menschen, sondern den König der Könige. Den Schöpfer von Himmel und Erde. Und was hat er getan? Im Garten hat er gesagt, Jungs, steckt das Schwert ein. Wenn ich wollte, dann könnte ich meinen Vater bitten und er würde Legionen von Engeln senden und würde meine Ehre verteidigen. Aber ich tue es nicht, um das zu erfüllen, was Gott gesagt hat, um meinem Vater gehorsam zu sein und das Werk zu tun, was er mir aufgetragen hat, nämlich diese verdorbene, diese gefallene Menschheit zu erlösen. So hat er allen Schimpf und alle Schande auf sich genommen. Was für ein König. Ich liebe meinen König, der sich nicht mit Tausenden von Beleidigungsklagen wehren muss. Sondern der Schimpf und Schande auf sich nimmt. Der den Kopf hinhält für sein Volk, um es zu erlösen. Und wir sollen seinem Beispiel folgen. Sagt uns Petrus, folgt seinen Fußspuren. Wenn ihr geschmäht werdet, schmäht nicht selber. Folgt eurem König nach. Denn die Könige dieser Erde, alle, die Ehre für sich nehmen, für sich in Anspruch nehmen, alle, die sehr viel Wert darauf legen, dass sie geehrt und geachtet werden, sie werden selber ihre Kronen niederwerfen müssen vor dem Herrn der Herren. Sie werden alle gleich sein. Die Ehre wird ganz anders verteilt sein. Ja, es wird Leute geben, die rechts und links neben unserem Herrn sitzen werden. Und das werden bestimmt nicht diejenigen sein, die heute geehrt sind auf dieser Erde oder die die Ehre für sich einfordern. Sondern es sind die, die niemand sieht. Die arme Witwe mit ihrem kleinen Groschen, den sie in den Kasten geworfen. Das kleine Kind, sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hat. Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde, junge Männer und auch Jungfrauen, wie gut es ist, sagt Salomo, wenn du in jungen Jahren deinen Schöpfer suchst. Es ist wichtig, wenn du jung bist, dass du früh dein Leben ausrichtest auf deinen Schöpfer, auf den, der dich gemacht hat. Denn du hast dein Leben nicht selbst gemacht. Du hast dich nicht selbst gemacht. Dein Leben gehört nicht dir. Auch wenn du meinst, ich habe doch mein gutes Recht, ich kann doch machen, was ich will. Ich will meine Freiheit genießen. Ich will machen, was... Wer hat dir diese Freiheit gegeben? Diejenigen, die älter geworden sind und erst spät zu ihrem Herrn gekommen, die werden dir Zeugnis geben und sagen, junger Mann, junge Frau, es ist besser, wenn du früh in deinem Leben zu Gott kommst. Du ersparst dir viel Leiden, du ersparst auch anderen viele Leiden. Geh früh zu deinem Herrn und Schöpfer und lobe und preise ihn, wie es hier steht, junge Männer, junge Frauen. Lass dich nicht verleiten von all diesem Treiben auf dieser Welt, das sagt, du bist jung, glaube, das ist was für alte Leute. Nein. Es ist gut, wenn du jung bist und zum Herrn gehst. Wie Lea uns hier vorne gesagt hat. Wenn du jung bist und dein Leben, Jesus weiß, du kannst so vieles in dieser Welt positiv bewegen. Wenn du Kraft hast. Na, wenn du ja tatsächlich noch diese Unabhängigkeit hast. Du bist nicht gebunden. Du hast keine Frau, keinen Ehemann, keine Ehefrau. Mann, du bist frei, für den Herrn hier auf dieser Erde was zu bewegen. Mit der Kraft des Geistes viele Menschen zu segnen, Gutes zu tun, das Evangelium hinauszubringen. Mann, was für ein Geschenk. Nicht nur für dich, sondern du wirst zum Geschenk für diese Welt. Als junger Mann, als junge Frau, wenn du Jesus nachfolgst und ihm dienst und ihn lobst und preist, wenn du jung bist. Aber auch die alten Geschwister, kommt. Lass uns das nicht vergessen, hier stehen auch die Alten. Und wir haben unter uns ja keine Alten, ne? Wir haben nur einige, die etwas reifer schon sind. Ja, ist doch hohl, dass wir immer wieder darum rum, um den heißen Brei reden müssen, dass wir irgendwie nicht dazu stehen können, dass wir alt geworden sind, oder? Das ist doch Panne. Das ist eine verrückte, bescheuerte Gesellschaft, in der wir leben. Da gibt es keine Alten. Doch natürlich gibt es sie. Und diese Alten, die sollen auch den Herrn preisen und loben. Sie sollen nicht aufhören. Sie sollen nicht sagen, okay, jetzt ist das Psalmbuch zu Ende, jetzt reicht's mal mit dem Halleluja. Ich habe einen tollen Vorschlag für euch, habe ich gestern im Herzen gehabt. Habe ich gedacht, wenn wir jetzt fertig sind mit dem Psalm, dann machen wir das so, wir drucken das immer rein ins Blättchen, immer so als Erinnerung, und wir lesen für uns persönlich, ne? Alle, die das wollen, können das mitmachen, einfach ein ganzes Jahr, das nächste Jahr lang wieder die Psalmen durch, so eine fortlaufende Bibellese. So, ne? Na, dann macht man so 2 bis 5 Psalmen pro Woche, so, ne? Und dann hast du ratzfatz in einem Jahr das Psalmbuch wieder durchgelesen. Ja. Und bleibst dran im Lobpreis, im Gebet, auch im Suchen nach Gottes Hilfe und Erbarmen, seine Kraft, seine Hilfe. Aber auch ihn zu preisen und ihn zu loben, nicht aufzuhören damit, wenn du alt geworden bist. Und wenn du alt bist und du hast noch nie deinen Herrn gepriesen und gelobt, dann wird es jetzt langsam mal Zeit. Dann wird es langsam mal Zeit, dass du ihm das zurückgibst, das Einzige, was du ihm zurückgeben kannst, für all die Gnade, die er dir geschenkt hat. Nämlich Dank und Lobpreis. Das gebührt ihm. Er hat dich geschaffen. Er hat dich gesegnet. Er hat dir so viel Gutes getan. Vergiss es nicht, sondern gib ihm die Ehre dafür. Sie sollen loben den Namen des Herrn. Denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet einfach, dass Gott seinem Volk Macht gegeben hat. Und davon spricht auch Psalm 149. Das Wunderbare ist, da wo wir Jesus nachfolgen, erleben wir in dieser Welt, dass wir machtlos sind. Wir haben keine Kraft. Wenn du Jesus nachfolgst in dieser Welt, dann geht es dir wie Jesus. Er hatte alle Macht, aber er hat sie losgelassen, um die Menschen mit seiner Liebe zu gewinnen. Und so ist er als der gekreuzigte König in dieser Welt, in diese Welt gekommen. Und sie sind auch wir, die wir ihm nachfolgen. Nicht die siegreichen Helden, sondern wir sind diejenigen, die leiden. Wir sind diejenigen, die sanftmütig sind, die nicht ihr Recht durchsetzen und die Ellbogen gebrauchen, damit sie auch wirklich am Ende, ne, die großen Helden sind. Sondern wir sind diejenigen, die zurückstehen, die anderen höher achten als sich selbst. Und darum wird auf uns rumgetrampelt. So wie auf Jesus herumgetrampelt wurde. Aber Gott wird seinem Volk Macht geben. Er erhöht ein Horn seinem Volk. Ja, sein Volk, das sind diejenigen, die seine Kinder sind, die ihm nachfolgen, die sanftmütig und von Herzen demütig sind. Was für einen Herrscher wünschen wir uns denn? Wie sollte einer sein, der regiert? Sollte er stolz, überheblich sein, auf sich selbst bezogen? Sollte er gewalttätig sein? Sollte er irgendwie ungerecht regieren und Leute bevorzugen, andere benachteiligen? Sollte er dem Geld hinterher sein? Nein, all das soll doch nicht sein. Und das war Jesus nicht. Und wenn du und ich, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir würdig sein, mit ihm zusammen zu herrschen, mit ihm zusammen zu regieren. Wenn du aber ein Leben im Fleisch führst, wenn du dem Geist dieser Welt folgst und das Beste für dich selber raussuchst, wie sollte Gott dir Verantwortung geben über andere Dinge? Gott sucht danach. Er sucht, er möchte. Dafür hat er den Menschen geschaffen. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen und hat gesagt, ihr sollt herrschen über all das. Ihr sollt regieren. Ihr sollt die Verantwortung tragen für all das, was ich gemacht habe. Und wisst ihr, diesen Plan hat er nicht aufgegeben. Er möchte weiterhin, dass wir Menschen regieren. Aber wie sollen wir regieren? Wie der König der Könige, wie unser Herr, Jesus Christus. So sollen wir regieren. Und die Zeit, in der wir leben, wo wir zum Herrn gekommen sind, es ist die Zeit, wo wir lernen sollen, wo er uns verändert, wo er uns reinigt, wo er seinen Charakter in uns hinein formt, sodass wir seinem Bild gleich sind und dass wir diejenigen tatsächlich werden, zu denen er uns ursprünglich geschaffen hat. Ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israel, für das Volk, das ihm nahe ist. Und ja, es geht um das Volk Israel, was er auserwählt hat. Ein kleines Volk auf dieser Erde. Auch darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Mit dem er seinen Plan hat. Und diesen Plan führt er am Ende aus. Aber dieses kleine Volk, es ist nicht alleine das Volk Israel, sondern es ist jeder, der hinzugefügt wurde zu diesem Volk durch Jesus Christus, der ja aus diesem Volk herausgekommen ist, den Gott in dieses Volk hineingesendet hat und der uns hineinfügt und teilhaben lässt an all den Verheißungen, an den Segnungen, die Gott diesem Volk gegeben hat, aber auch an der Aufgabe, die Gott diesem Volk gegeben hat, nämlich ein Segen zu sein für diese ganze Welt. So ist das hier richtig zu verstehen. Auch wir sind Teil des Volkes Israel durch Jesus Christus. Sind wir eingepfropft, eingepflanzt in dieses Volk und sollen auch mitherrschen mit Christus. Wir gucken nochmal im Neuen Testament, wo das hier steht, dass ihr das richtig versteht. Ich muss es mal richtig finden. Erster Korinther 6 hat uns das gesagt. Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Man sagt uns, die Heiligen werden die Welt richten. Und da bezieht sich Paulus auf ein Wort aus Daniel 7, wo uns deutlich gemacht wird, der Menschensohn, der kommen wird und alle Herrschaften dieser Welt, alle ungerechten Systeme dieser Welt beseitigen wird und eine gerechte Herrschaft auf dieser Erde aufrichten wird. Das ist nicht nur Christus. Auch Daniel spricht schon davon, dass es die Heiligen sind mit Christus. Aber es sind die Heiligen, Geschwister. Es sind nicht einfach nur diejenigen, die sich Christen nennen. Die von sich sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Sondern diejenigen, die durch den Glauben an Jesus, durch einen wahren, lebendigen Glauben an Jesus geheiligt worden sind, die durch das Blut Christi gereinigt wurden, die Vergebung Gottes in Anspruch genommen haben und sich haben reinigen lassen durch das Blut Christi, die auch darin weiter gewandelt sind, die in Jesus geblieben sind, die nicht nur einmal irgendwann ein Gebet gesprochen haben, sondern wo der Heilige Geist tatsächlich eine Neugeburt geschenkt hat, die dazu dient, dass ein Mensch geheiligt wird durch und durch. Und wie gesagt, das fängt an mit einer Entscheidung für Christus, dass ich sage, ja Herr, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Reinigung, dein Blut, das mich reinigt von meiner Sünde. Aber es hört damit nicht auf, sondern Paulus spricht in 1. Thessalonicher, betet er, sagt, der Gott des Friedens heilige euch vollkommen, durch und durch. Es ist ein Gebet, ein fortwährender Prozess, in dem wir stehen. Dass Gott uns heiligt. Dass er uns absondert. Was heißt das, heiligen? Es bedeutet, dass wir abgesondert sind. Dass wir nicht mit dem Strom dieser Welt schwimmen, sondern dass wir lebendige Fische sind, die gegen den Strom schwimmen. Die nicht dem System dieser Welt dienen und diesem System folgen, sondern die geleitet sind durch den Geist Gottes. Durch den Heiligen Geist Gottes, die zu Jesus gekommen sind. Es sind immer wieder verschiedene Worte, die eigentlich dasselbe sagen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. Legt eure Last bei mir ab. Und dann geht in meinem Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Weg, den wir gehen. Wir werden geheiligt durch Jesus Christus, durch das Opfer, was er getan hat. Und dieses Opfer reinigt uns immer wieder und immer wieder. Wir gehen in seinem Joch und werden gereinigt und geheiligt durch Jesus Christus, indem wir mit ihm gehen, indem wir den Weg nicht verlassen mit ihm. Und das führt dazu, dass Gott uns am Ende als die Heiligen einsetzt, um zu regieren mit Christus. Lass uns das mal sehen in Offenbarung 20. Offenbarung 20. Nachdem Jesus mit seiner Gemeinde sichtbar auf die Erde gekommen ist, steht hier 20 Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Sind nicht nur die Gemeinde, die kommt, sondern auch die, die innerhalb der Trübsalzeit getötet wurden, werden auferstehen und mit Christus regieren. Hier steht es. Und sie herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Gott will dich und mich befähigen, jetzt schon in der Herrschaft Gottes zu leben, unter der Herrschaft Christi. Und sein Wesen soll in uns Gestalt gewinnen, dass wir jetzt schon, wie Paulus in 1. Korinther 6 sagt, über Alltägliches richten können. Auf die Weise, wie Gott über das Alltägliche richtet. Nicht nach menschlichen Gesichtspunkten, nicht nach einem gottlosen System sollen wir beurteilen, die Dinge beurteilen. Ja, es geht um diese ganz alltäglichen Fragen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Oder was ist der Wille Gottes für meine Kinder? Was ist der Wille Gottes in der Schulklasse? Was ist der Wille Gottes auf meiner Arbeitsstelle? Was ist der Wille Gottes auch hier in der Gemeinde? Wie kann ich das richtig beurteilen? Nach menschlichen Maßstäben und Gesichtspunkten kann ich das nicht richtig beurteilen. Sondern ich brauche den Geist Gottes. Ich brauche diese Umgestaltung meines Wesens in die Heiligkeit Gottes, dass ich nach seiner Heiligkeit Dinge beurteile. Paulus sagt, das ist euch jetzt schon möglich, denn ihr habt den Geist Gottes schon empfangen. Aber dann, wenn die Erfüllung kommt, werdet ihr, weil ihr nach diesen Maßstäben lebt, weil ihr von diesem Geist geleitet seid, weil dieser Geist in euch ist, werdet ihr diejenigen sein, die regieren werden, die Verantwortung bekommen werden. Heute hast du sie noch nicht. Heute bist du ein kleines Rädchen im Getriebe hier. Und dennoch kannst du schon einen Unterschied machen. Du kannst ein lebendiges Zeugnis für die Herrschaft Gottes sein, die so anders ist. Und dadurch bereitet dich Gott auf den Tag vor, wo du tatsächlich große Verantwortung empfangen wirst. Davor brauchst du keine Angst jetzt zu haben. Du brauchst nicht denken, oh, wie mache ich das? Das macht Gott. Gott macht das in und durch dich. Du wirst mit Christus herrschen. Du wirst nicht alleine herrschen. Du hast immer deinen Herrn über dir. Deinen wunderbaren Ratgeber, den Friedefürsten. Wenn du ihm untergeordnet lebst, dann bist du sicher. Dann gibt es nichts, was zu groß oder zu schwer für dich ist. Aber Paulus sagt hier in 1. Korinther 6, renn nicht zu den Heiden, renn nicht zu denen, die nach dem System dieser Welt richten und regieren. Sondern such den Herrn und guck nicht, ob es Geschwister gibt, die schon so gereift sind, dass sie ein weises Urteil fällen können in der Gemeinde. Ja, lass uns Gott loben. Lass uns ihn preisen. Und lass uns echt uns daran freuen, dass er uns gemacht hat. Und hier steht im Psalm 147, Vers 14, damit will ich auch abschließen. Er sagt, ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israel, für das Volk, das ihm nahe ist. Oder da steht das Volk seines Nahens. Und das ist doch das Wunderbare, dass wir mit Gott verbunden, dass er uns nahe ist, dass wir uns ihm nahen können. Marius hat es vorhin vorgelesen, wir können mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen. Wir sind in seiner Nähe. Er ist in unserer Nähe. Das ist so ein großes Vorrecht. Und all die Menschen da draußen, die haben das nicht. Wir haben gestern, sind wir auf die Straße gegangen, sind wir ins Gespräch gekommen mit so einem Typen, der seinen Junggesellenabschied gefeiert hat. Und er lief da in Gefängniskleidung rum, ne, und verkaufte irgendwelches sinnloses Zeugs, ne, musste er da verkaufen, ne, für seine Freunde da. Und die haben sich da einen gehoben. Ne. Und dann hat Zekia ihm aber, na, erzählt von, oder hat gefragt, kennt ihr Jesus? Na, eine, der stand da und meinte so, ja, klar kenne ich Jesus so, ne? Ich meine, kennst du ihn oder weißt du nur etwas? Ja, ich weiß was über ihn so. Und es stellte sich heraus, das ist ein Junge aus einer christlichen Familie. Ne? Aber als wir dann weiter ins Gespräch, meinte er, nee, Jesus ist nicht Gott. Das stimmt ja nicht. Und so weiter. Ne? Dann haben wir ihm gesagt, such Gott. Und du wirst feststellen, dass in Jesus Gott ist und Gott in Jesus, dass sie eins sind. Es ist so ein Vorrecht, dass wir Gott, dass wir Jesus kennen dürfen, dass wir ihm nahe sind und er uns nahe ist. Und das haben so viele Menschen da draußen nicht. Die haben keine Beziehung zu Gott. Dafür wollen, sollen, können wir ihn preisen, nicht nur heute, sondern in Ewigkeit. Amen.